Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Aber lieber Vater, hab du Dank, dass du jetzt da bist. Hab du Dank, dass wir dir ganz nahe kommen dürfen und dass du zu uns reden willst. Hab Dank, dass du deinen Segen schenkst zum Reden und zum Hören. Dein Name sei gepriesen, jetzt und immer da. Amen. Worte haben oft vielfältige Bedeutungen. Und so ist sicherlich das wahr, was Doris über Advent gesagt hat. Advent heißt aber auch Ankunft. Advent bedeutet im Römischen Reich die Ankunft oder Anwesenheit oder der Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königinnen und Kaisern. Es konnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Und dieses Wort übernahmen die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus zum Ausdruck zu bringen. Und im Advent beginnt auch das Kirchenjahr. Ich gebe zu, mit dem Kirchenjahr und der traditionellen Art, den Advent und Weihnachten zu feiern, habe ich so meine Schwierigkeiten. Jesus kommt nun mal nicht jedes Jahr neu auf diese Welt. Das ist ein geschichtliches Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat und sich nicht mehr wiederholt. Jesus ist angekommen in dieser Welt. Das ist ein Fakt. Aber viel wichtiger ist die Frage, ob Jesus auch bei dir angekommen ist. In deinem Alltag. Jesus zwingt sich dir nicht auf. Du kannst wählen. Entweder lebst du mit Jesus und nach dem Willen Gottes, oder du lebst eben ohne Jesus und damit zwangsläufig nach deinem eigenen Willen. Weil wir aber leider nicht immer die besten Entscheidungen treffen, ist es immer wieder notwendig, dass wir eine Neubelebung erfahren. Oder anders ausgedrückt, eine persönliche Erweckung. Wünschst du dir eine persönliche Erweckung? Eine persönliche Erweckung, in der du die Kraft und die Nähe Gottes ganz neu erfährst, ganz neu jeden Tag? Hast du ein brennendes Herz für deinen himmlischen Vater? Eventuell so, wie es auch die Söhne Korachs hatten. Sie bringen das in Psalm 42 ganz deutlich zum Ausdruck. Wie ein Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist die zentrale Frage, um die es in meiner Predigtreihe über persönliche Erweckung geht. Blicken wir auch heute noch einmal ganz kurz zurück. Viele verpassen das Schönste, weil sie sich nicht danach sehnen. Mit diesem Zitat habe ich deutlich gemacht, dass die Sehnsucht danach, Gott näher zu kommen, eine wichtige Voraussetzung dafür ist, eine persönliche Erweckung zu erleben. Dann haben wir gelernt, dass Demut der Weg zur Gnade ist. Danach ging es um Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist die Tür, durch die wir gehen, um auf den Weg der Gnade zu kommen. Und in meiner letzten Predigt ging es dann um den Prozess der Heiligung. Und heute möchte ich die Predigtreihe abschließen mit der Frage, ob Jesus bei dir und in deinem Alltag angekommen ist. Persönliche Erweckung durch die Ankunft Jesu in unserem Alltag. Darum geht es heute. Jesus will in unserem Alltag ankommen. Jesus will in deinem Alltag ankommen. Jesus will jeden Tag bei uns sein. Er will unser Leben mit uns teilen. Bist du dessen bewusst? Oder anders gefragt, willst du das eigentlich auch? Jesus will jeden Tag bei dir sein, dein Leben mit dir teilen. Das hat er uns versprochen in einem ganz bekannten Text aus dem Matthäusevangelium, dem sogenannten Missionsbefehl. Ich lese Matthäus 28, die Verse 16 bis 20 nach der Übersetzung der Basisbibel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das ist ein sehr bekannter Text, über den wir problemlos mehrere Predigten hören könnten, ohne ihn dabei völlig ausschöpfen zu können. Sehr oft wird dabei der Schwerpunkt auf die Mission gelegt oder bei uns Baptisten auch gerne auf die Taufe. Genau darum geht es mir heute nicht. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Blick auf die Jünger werfen und auf die unfassbare Zusage Jesu. Ohne Zweifel ist uns dieser Text sehr vertraut. Wir kennen ihn wahrscheinlich alle sehr gut und das ist auch gut so. Aber manchmal, so geht es mir wenigstens, verbaut uns das Vertraute auch den Blick auf das Offensichtliche. Außerdem kommt der Text aus einer anderen Zeit und in einer anderen Kultur. Deshalb können wir heutzutage sehr leicht übersehen, worüber vor rund 2000 Jahren jeder bei diesem Text gestolpert wäre. Zumindest bei den Juden. Wenn wir diesen Text in seiner Tiefe verstehen wollen, sollten wir uns zuerst einmal bewusst machen, dass in den biblischen Texten Zahlen so gut wie immer eine tiefere Bedeutung haben. Sie sind in der Regel nie nur eine reine Menge an Angaben. Zahlen deuten immer auf etwas hin. So ist in der Bibel zum Beispiel die Zahl 3 äußerst wichtig. Viele Geschichten sind sogenannte Dreitagesgeschichten. Gott selbst wird als Trinität gesehen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ohne Zweifel. In der Bibel steht die Zahl 3 für die göttliche Vollkommenheit. Auch die 4 war wichtig. Die 4 Elemente der Welt, Wasser, Erde, Luft und Feuer. Oder die 4 Himmelsrichtungen. Die 4 galt als Vollzahl der Welt. Die 10 war ebenso bedeutend. Als eine Zahl, die eine große Menge symbolisierte. Die Bibel erzählt von 10 Jungfrauen, von 10 Plagen und auch von 10 Geboten. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Kombinationen aus diesen Zahlen. So war die 7 von Bedeutung. In ihr steckt die 3 und die 4. 7 Tage hat die Woche und der israelitische Leuchter hatte 7 Arme. Oder auch die 12, 3 mal die 4, die göttliche Vollzahl multipliziert mit der irdischen Vollzahl. Das war etwas ganz Besonderes. Und so waren es 12 Stämme Israels, 12 Tore im himmlischen Jerusalem und natürlich die 12 Jünger Jesu. Allerdings hatte nicht jede Zahl eine Bedeutung. Und daher kamen diese Zahlen in der jüdischen Überlieferung in der Regel auch nicht vor. Sie wurden deshalb nur, wenn unbedingt nötig, wenn es nicht zu vermeiden war, benutzt. 11 war zum Beispiel so eine Zahl. 11. Das war gar nichts. Niemand hatte je von einer Gruppe gelesen, die aus 11 Mitgliedern bestand. So etwas gab es einfach nicht im alten Israel. Und wenn es so etwas irgendwie doch gäbe, würde damals niemand diese Zahl erwähnen. Das muss man ja nicht. 10 war okay, die 12 auch. aber keine 11. 11 war bedeutungslos. 11 stand für die Unvollständigkeit, war nichts weiter als eine unvollständige 12. Da fehlte etwas. Das war unfertig, fehlerhaft, einfach zu wenig und wenig überzeugend. Eine Gruppe aus 11 Leuten war aus biblischer Sicht eine Gurkentruppe. Mit denen konnte man im Judentum nichts anfangen. Und nun schrieb Matthäus, der Matthäus, der dem Judentum sehr nahe stand und damit auch diese Zahlensymbolik sehr gut kannte, er schrieb ausgerechnet, die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Jeder, der damals den Text gelesen hat oder hörte, wurde hier mit der Nase darauf gestoßen. Die Truppe, die sich da auf den Weg nach Galiläa macht, war alles andere als vorbildlich und war keinesfalls eine heilige Versammlung. Es war kein Dreamteam. Es war nicht der Zwölferkreis. Es waren nur 11. Mit anderen Worten, sie waren unvollständig, sie waren fehlerhaft und unrund. Es war eine Gurkentruppe, mit der kein Spiel zu gewinnen war. Und Matthäus erwähnt das auch noch ganz bewusst. Er hätte ja diese Zahl nicht erwähnen müssen. Muss man ja nicht. Er hätte auch schreiben können, die Jünger gingen nach Galiläa. Aber Matthäus hat genau das nicht getan. Ich bin überzeugt davon, dass er ganz bewusst erzählen wollte, dass es eben nicht auf die Jünger ankommt. Er wollte ausdrücklich darauf hinweisen, dass Jesus den Aufbau seiner Gemeinde mit einer Gurkentruppe anfängt, mit einer fehlerhaften, unvollständigen Truppe. Jörg Albrecht schreibt in seinem Buch Die Wahrheit in Person dazu, der Gemeinde Jesu hängt bis heute diese elferische Qualität an. Der Hauch des Unvollständigen, des Fehlerhaften, nicht genügend Leute, nicht genügend Geld, nicht heilig genug, nicht rein genug, nicht belastbar genug. Es war niemals anders. Die Gemeinde Jesu ist von Anfang an eine Elfgemeinschaft. Was aber Jesus nicht davon abhält, sie zu beauftragen und in die Welt zu schicken. Ja, es kommt eben nicht auf uns an. Weder auf die Jünger damals, noch auf die Gemeinde heute. Auch dann nicht, wenn es sich um Baptisten handelt. Aber bevor ich mehr darauf eingehe, kommen wir nochmals zurück zu unserem Bericht aus dem Matthäusevangelium. Das war nämlich noch längst nicht alles. Es geht noch weiter. Matthäus setzt noch einen drauf. Er beschreibt das Zusammentreffen der Jünger und Jesu zwar so, dass die Jünger auf die Knie gehen und wahrscheinlich Jesus auch anbeteten, trotzdem schreibt er auch ganz bewusst, aber einige hatten auch Zweifel. Spätestens hier müssen wir doch stirnrunzelnd merken, die Jünger Jesu waren nicht die großen Glaubenshelden, die wir erwarten. Die Jünger waren nicht die Vorbilder, die wir gern hätten und denen wir gern nacheifern würden. Die Jünger waren Augenzeugen und haben Jesus tagtäglich erlebt. Sie waren Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Sie hatten mit Jesus 3 Jahre gelebt, haben jede Menge Wunder mitbekommen und Jesu Wirken miterlebt. Und trotzdem hatten einige keinen großen Glauben. Sie hatten Zweifel. Und liebe Geschwister, wenn wir das Leben der Jünger anschauen, waren dort Ereignisse dabei, die wenig schmeichelhaft sind. Thomas zweifelte sehr stark an der Auferstehung Jesu. Petrus hat ihn verleugnet. Die Donnerstöhne stritten sich darum, wer der Größte im Reich Gottes ist und wem die Plätze rechts und links neben Jesus zustehen. Und nach der Kreuzigung Jesu hatten alle Jünger mehr als Zweifel. Keiner von ihnen glaubte an die Auferstehung Jesu. kein einziger. Und dann geschah das Unfassbare doch. Aber nicht alle überzeugte das. Und jetzt berichtet uns Jesus, aber einige hatten auch Zweifel. Es ist offensichtlich, wie es offensichtlicher nicht geht. Jesus fängt den Aufbau seiner Gemeinde mit einer Gurkentruppe an, auf die er sich menschlich gesehen eigentlich nicht verlassen kann. Und ich glaube, wenn sich die Jünger in unserer heutigen Zeit für eine freigewordene Pastorenstelle bewerben würde, hätte wahrscheinlich kein einziger von ihnen eine Chance, diese Stelle auch zu bekommen. Sie haben über 3 Jahre lang Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen, haben Unglaubliches erlebt und sie haben Zweifel. Wie viele Menschen wünschen sich, sie würden Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht begegnen? Ganz persönlich und ganz intensiv. Sie glauben, dass solch eine Begegnung alles verändern würde. Denn wenn sie ihnen einmal wirklich gegenüberstehen würden, wären alle Zweifel beseitigt. Dann könnten sie glauben. Aber Matthäus berichtet hier etwas anderes. Die Jünger haben Jesus sehr intensiv erlebt und mit ihm gelebt. Und einige hatten Zweifel. Kurz gesagt, Jesus von Angesicht zu sehen und mit ihm zu leben, hat ihnen nicht geholfen, den Zweifel zu besiegen und einen großen Glauben zu bekommen. Zumindest bei einigen von ihnen. Was hätten wir heutzutage mit so jemandem gemacht? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Mir schleicht sich da der Gedanke ein, bei uns hätten sie wahrscheinlich wenig Chancen gehabt. Umso erstaunlicher ist die Reaktion Jesu. Er lässt sich davon nicht abschrecken. Er sortiert nicht einmal die Zweifler aus. Er sagt nicht, also du und du, ihr könnt gehen, denn ihr zweifelt noch. Euch kann ich nicht gebrauchen. Für den Rest habe ich einen Auftrag. Mal sehen, ob ich euch diesmal bewährt. Nein. Jesus gibt seinen Auftrag an alle. Selbst denen, die es immer noch nicht glauben können, die immer noch zweifeln haben, die sich immer noch nicht sicher sind, sagt er, geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Wenn wir diesen Text ernst nehmen, dann ging es bei dem Auftrag Jesu nie um den Glauben der Jünger. Und wenn wir meinen, unser Glaube sei zu schwach, dann sollten wir an die Jünger damals auf dem Berg denken. Wenn wir Zweifel haben, sind wir in guter Gesellschaft. Wenn wir uns schwach und unbrauchbar vorkommen, haben wir die gleichen Voraussetzungen wie die Jünger damals. Es waren nicht die Glaubenshelden, die hier losmarschierten. Und es war auch nicht die menschliche Kraft oder Begabung oder Ausbildung, die hier zum Tragen kam und wichtig war. Es war nicht einmal der Glaube oder das Vertrauen der Jünger, das die weltweite Ausbreitung des Evangeliums möglich macht. Es war allein die Kraft Gottes, die in den Schwachen mächtig ist. Wie viel anders reagieren wir heutzutage oft? Wie oft betonen wir die Tatsache, dass wir einen großen Glauben haben sollen? In unseren Predigten drehen wir uns viel zu oft darum, Vorbilder zu werden und etwas zu tun. Wie oft legen wir den Schwerpunkt auf unser Verhalten, auf unsere Leistungen, darauf, wie wir bessere Christen werden können und wie wichtig unser Vorbild ist und welche Verhaltensweisen und Regeln für einen Nachfolger wichtig und einfach unverzichtbar sind. All das finden wir hier nicht. Hier beauftragt Jesu eine Gurkentruppe. Eine unvollständige und fehlerhafte Gemeinschaft mit dem Bau seines Reiches. Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, all das, was uns heute wichtig ist bei der Auswahl von Mitarbeitern, hat Jesus hier nicht im Blick. Ansonsten hätte er seinen Jüngern nicht diesen Auftrag gegeben. Allen, auch denen, die zweifelten. Und ich bin überzeugt davon, dass Matthäus diese Sicht Jesu gelernt und übernommen hat. Ansonsten hätte er nicht so offen und ehrlich diesen Bericht geschrieben. der den Jüngern kein besonders gutes Zeugnis ausstellt. Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Paulus bezeugt das in 2. Korinther 12, Vers 9 auch sehr deutlich. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Und genau das habe ich auch erlebt. Jahrelang hatte ich krampfhaft versucht, einen größeren Glauben zu bekommen. Ich wollte mehr in der Bibel lesen, mehr beten, mehr mit Gott erleben. Und trotz eines einjährigen Bibelschulausbildung war das mehr Krampf als Wachstum, mit sehr wenig Erfolg. Im Nachhinein habe ich gelernt, der Grund war einfach. Ich wollte selbst stark sein. Ich war viel zu stark auf das fixiert, was ich tun kann, auf meinen großen Glauben, den ich haben wollte. Und habe dabei mehr oder weniger den großen Gott aus den Augen verloren, der in meiner Schwachheit wirken will. Der Wendepunkt kam erst, als ich im Krankenhaus mir eingestehen musste, ich habe mein Leben nicht im Griff und nicht in der Hand. Und auf meine Stärke kommt es nicht an. Ich kann mich so abstrammeln, wie ich will. Es funktioniert einfach nicht, wenn ich aus meiner Kraft einen größeren Glauben erhalten will. Erst als ich mühsam meine Situation so angenommen habe, wie sie ist, und einen unbequemen Bibelvers ernst genommen habe, hat Gott in mir eine grundlegende Veränderung angefangen. Der Bibelvers steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 und lautet: Danket Gott für alles. Als ich in kleinen Schritten das angenommen habe und lernte, meine Situation mit meiner Krebskrankheit dankbar anzunehmen, wurde Gottes Kraft in meiner Schwachheit wirksam. Und ein Veränderungsprozess mit einer persönlichen Erweckung hat begonnen. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen keinen größeren Glauben, sondern Gottes Kraft und Wirken in uns und durch uns. Und genau diese Zusage bekommen wir in unserem Text. Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und mache die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus hat von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde bekommen. Er hält die Kraft in seinen Händen, die Kraft, die diese Erde erschaffen hat und ihn selbst aus dem Tod wieder auferstehen lassen hat. Eine größere Macht und Kraft kann man sich eigentlich nicht vorstellen, kann es eigentlich nicht geben. Und der, der diese Kraft bekommen hat und in seinen Händen hält, sagt zu der Gurkentruppe, die er beauftragt hat: Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Was für eine Zusage, wenn der, der alle Kraft in seinen Händen hält, jeden Tag bei seinen Jüngern ist, ist es völlig egal, wie groß ihr Glaube ist, wie groß ihre Kraft ist. Dann kommt es allein auf den an, der alle Kraft in seinen Händen hält. Weil das genau so ist, konnte Matthäus so offen und ehrlich über die Elfertruppe berichten. Denn schließlich ist ja nur eins wichtig, dass Jesus täglich bei ihnen ist. Sie seine Nähe erleben und seine Kraft in ihnen und vor allem durch sie wirksam wird. Und genau aus diesem Grund bin ich so ausführlich auf die Gurkengruppe eingegangen. Weil ich glaube, dass auch wir das immer mehr lernen sollten, dass es auf unsere Kraft und unseren Glauben nicht ankommt, sondern allein darauf, dass Jesus täglich bei uns ist, wirklich täglich, und seine Kraft in und durch uns wirksam wird. Paulus hat es gelernt, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Jünger haben das auch gelernt und erlebt, dass sich Jesu Zusage erfüllt, wenn sie bereit sind, ihre eigene Stärke loszulassen. Und wie ist das bei dir? Die Zusage Jesu gilt auch dir. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Du darfst diese Zusage ganz persönlich nehmen. Jesus, der sein Leben für dich, ja für dich persönlich, am Kreuz dahingegeben hat, sagt zu dir, und sieh doch, ich bin immer bei dir, jeden Tag bis zum Ende der Zeit, hier auf dieser Welt. Und danach wirst du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn du die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringst. Bist du dir dessen bewusst, dass diese Zusage genau so auch dir gilt? Bist du dir dessen bewusst, nicht nur in deinem Kopf, sondern auch ganz tief in deinem Herzen? Es ist nicht wichtig, dass wir danach streben, einen großen Glauben zu haben oder stark oder sündlos zu sein. Dieses Streben verändert uns nicht. Verändert werden wir nur, wenn Jesus in uns ist und in uns und durch uns wirkt. Verändert werden wir nur, wenn wir ganz bewusst jeden Tag die Nähe Gottes und die Gegenwart Jesus suchen. Denn eines ist sicher. So sicher wie uns die Zusage Jesu auch gilt, so sicher zwingt er uns seine Nähe und Gegenwart niemals auf. Solange wir uns aus eigener Kraft abstrampeln, wartet er geduldig darauf, dass wir damit aufhören und zu ihm kommen. Denn so sicher wie die Zusage Jesu gilt, so sicher wird er sich nie mit unserer eigenen Stärke und mit unserer Kraft verbünden. Nur da, wo wir das loslassen und demütig zu ihm kommen und ihm unsere Herzenstür öffnen, tritt er ein und wirkt in und durch uns. Bruder Lorenz hat das einmal treffend auf den Punkt gebracht, als er sagte, um zu Gott zu kommen, braucht man weder Klugheit noch Wissenschaft, sondern nur ein Herz, das entschlossen ist, sich um nichts zu kümmern als um ihn und nichts zu lieben außer ihn. Bist du bereit, dich jeden Tag selbst zu verleugnen, loszulassen und dein Herz für Jesus zu öffnen? Oder willst du nur danach streben, einen großen Glauben zu haben? John Ortberg hat einmal geschrieben, wir haben viel zu viele Leute, die geistliches Wachstum immer noch gleichsetzen mit der strikten Einhaltung biblischer Regeln. Wir haben Menschen gewisse Verhaltensmuster aufgezwungen, anstatt ihnen zu helfen, in der Wirklichkeit der Nähe Gottes zu leben. Wir haben versucht, Menschen nach unseren Anweisungen bestimmte Aufgaben abarbeiten zu lassen, anstatt sie nach ihrem eigenen Rhythmus und vor allem nach ihren eigenen Wünschen suchen zu lassen und sie darin zu unterstützen. Wir haben uns abgefunden mit der Vermeidung von Skandalen, dogmatischen Rechtgläubigkeit, Seriosität, Gemeindeengagement und Sündenmanagement, anstatt uns ernsthaft um die geistliche Reife derer zu bemühen, mit denen wir zusammen leben und arbeiten. Und das Resultat sind Persönlichkeiten, die zwar gemeindlich erfasst sind, denen aber die Veränderung fehlt, die nur durch das Wirken des Heiligen Geistes geschieht und das Suchen der Nähe Gottes in unserem Alltag. Und damit fehlt ihnen das echte Leben, das wirkliche Leben. Aber das kann sich ändern. Wir können Menschen dazu verhelfen, in der Gegenwart Jesu zu leben. Und diese Gegenwart bringt ein Veränderungspotenzial, an das keine Macht der Welt herankommt. Wenn wir Menschen darin unterstützen, ihren eigenen Rhythmus zu finden und so ihr Leben regelmäßig für die Gegenwart Jesu und die Nähe ihres himmlischen Vaters zu öffnen, tun wir ihnen damit das Beste, was überhaupt möglich ist. Ich habe genau das in meinem eigenen Leben erfahren dürfen, dass die Nähe Gottes zu suchen viel wichtiger ist als die Suche nach wahrer Rechtgläubigkeit. Ich habe in meinem Leben erfahren dürfen, dass die Gegenwart Jesu, die Ankunft Jesu in unserem Alltag viel wichtiger ist als jede Menge Bibelwissen und die richtigen Verhaltensweisen. Darum möchte ich dich ganz bewusst fragen: Ist Jesus schon in deinem Alltag angekommen? Hast du dem, der alles für dich getan hat, schon deine Herzenstür geöffnet? Und bist du bereit dazu, das immer wieder neu, jeden Tag zu tun? Denn die Verheißung aus Matthäus 28 gilt auch dir, ja dir ganz persönlich. Und siehe doch, ich bin immer bei dir, jeden Tag, bis zum Ende deiner Zeit hier auf dieser Welt. Aber er zwingt sich dir nicht auf. Er ist nur in deiner Nähe, wenn du das auch willst. Bist du dir dessen bewusst? Es geht in unserem Glaubensleben in letzter Konsequenz nicht darum, regelmäßig zu beten, in der Bibel zu lesen. Es geht in unserem Glaubensleben in letzter Konsequenz nicht darum, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen oder Seminare und Freizeiten mitzumachen. Es geht in unserem Glaubensleben in letzter Konsequenz nicht darum, regelmäßig Bücher zu lesen, zu fasten oder irgendetwas anderes zu tun. Ja, es geht in unserem Glaubensleben in letzter Konsequenz nicht darum, einen großen Glauben zu haben, Visionen oder Geistesgaben. Sicherlich ist all das wichtig, zum Teil sehr wichtig. Und es geht mir nicht darum, diese Dinge kleinzureden. Aber all das nützt uns nichts, wenn wir damit nicht ganz bewusst die Nähe Gottes suchen und ganz bewusst mit Jesus in unserem Alltag leben wollen. Es geht um die Ankunft Jesu in unserem Alltag. Das ist der wahre Advent. Es geht um das Leben in der Gegenwart Jesu und unseres himmlischen Vaters. Es geht darum, in jedem Augenblick und in jedem Atemzug Jesu nahe zu sein. Es geht darum, unser ganzes Leben von seiner Nähe durchdringen zu lassen. Oder wie Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Beten heißt mit Gott reden. Mit Gott reden können wir nur, wenn wir in seiner Nähe sind, in seiner Gegenwart. An Jesus und unserem himmlischen Vater liegt es nicht. Er hat uns zugesagt, dass er bei uns sein will, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Er hat dir zugesagt. Und siehe doch, ich bin immer bei dir, jeden Tag, bis zum Ende deiner Zeit hier auf dieser Welt. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Bist du bereit dazu, ihm deine Herzenstür zu öffnen und ganz bewusst jeden Tag mit ihm zu leben? Bist du bereit dazu, jeden Tag aufs Neue? Bist du bereit für die Ankunft Jesu in deinem Alltag? Wenn ja, dann sag es ihm. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit in einer Gebetsgemeinschaft, die ich dann abschließe.